SWR 2 Leben.
Nach einer Straftat stehen meist die Täter im Fokus des öffentlichen Interesses. Was aber geschieht mit den Opfern? Wie können sie weiterleben nach einer Gewalttat? Welche Hilfsangebote brauchen sie? Andreas Burke hat mit einer jungen Frau gesprochen, die den Angriff ihres ehemaligen Partners schwer verletzt überlebt hat. Außerdem hat er mit Polizeibeamten gesprochen, Therapeuten und einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin vom Weißen Ring, dem bundesweit einzigen Opferhilfeverein.
DPA-Meldung. Eine Stadt im Ruhrgebiet. Fenstersturz. Eine 21-jährige Frau, die am Donnerstag bei einem Sturz aus dem 4. Stock schwer verletzt wurde, schwebt weiter in Lebensgefahr. Nach einer 10-stündigen Notoperation ist ihr Zustand stabil, aber kritisch.
3 Monate später sitzt die junge Frau im Rollstuhl in der Wohnung ihrer Mutter. Sie kommt nur selten nach draußen. Manchmal trifft sie Freunde, die fragen, was denn passiert sei.
Ich sage einfach, ja, jemand hat versucht, mich umzubringen. Dann fangen die mal ganz laut an zu lachen. Ja, und dann sage ich dann halt, nee, ist mein Ernst. Und dann vergeht deren Lachen, ne?
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft stellten die Ärzte bei der Behandlung neben schweren Schädelverletzungen und Trümmerbrüchen an den Beinen Stichverletzungen im Brust- und Bauchbereich fest. Der 22-jährige Lebensgefährte der jungen Frau steht im Verdacht, ihr diese Stichverletzungen zugefügt zu haben.
Wäre ich da noch 1 oder 2 sitzen geblieben, dann wäre ich gestorben. Das hat der Gerichtsmediziner auch gesagt. Durch den Verlust des Blutes, ne?
Die Opfer werden einfach schnell vergessen. Das ist erstmal die Tat, dann ist es die große Sensation in der Zeitung. Dann wird vielleicht nochmal drüber geschrieben. Aber letztendlich, die Situation der Opfer, ja, die wird nicht so wahrgenommen, weil jeder verdrängt auch, selber Opfer werden zu können.
Ich heiße Evelyn und ja, bin 21 Jahre alt.
Ich habe die junge Frau wirklich sehr bewundert und fand sie sehr liebenswert. Sie strahlte und es machte einfach Spaß, ihr zu helfen. Solche Opfer betreut man einfach gerne, weil man da viel zurückbekommt.
Ilse Hase war früher in einer Verwaltungsabteilung der Polizei angestellt. Heute arbeitet sie ehrenamtlich für die Hilfsorganisation Weißer Ring.
Sie ist schon mit 14 aus ihrem Elternhaus ausgezogen und hat sich wirklich durchgeboxt. Die ist eigentlich viel zu schnell erwachsen geworden, hat alles alleine regeln können.
Als Jugendliche war Evelyn offen und unternehmungslustig. Manchmal haben ältere Freunde sie mitgenommen auf Spritztouren in verschiedene Städte. So hat sie ihren Freund kennengelernt.
Da war ich 14 und dann bin ich da mitgefahren, dann haben wir den gesehen gehabt. Dann habe ich gedacht, oh, der sieht voll toll aus. Und ein Freund von mir ist da sofort gleich hingelaufen und gesagt, ja, die findet dich voll toll. Habe ich mich auch nach 2 Wochen mal bei dem gemeldet und ja, hat er sich riesig gefreut. Und dann hat er gesagt, ja, kann ich dich besuchen, komm. Aber der hatte halt schon immer irgendwie falsche Freunde gehabt, ne, und war halt ziemlich kriminell. Und ist dann auch irgendwann ins Gefängnis gekommen. Also Diebstähle waren das teilweise.
Gewalt gehört in jeglicher Form zu unserem heutigen Alltag. Und dann sind wir auf einmal fassungslos und als Menschen wissen wir gar nicht, wie wir uns da verhalten sollen. Und Antworten auf diese Fragen zu liefern, ist mein Beruf, aber natürlich interessiert mich das selber.
Dr. Jan Brinkmann ist Facharzt für Psychiatrie.
Also normalerweise beträgt die Wartezeit auf einen Therapieplatz auch bei mir 3 bis 6 Monate. Für Leute, denen akut etwas passiert ist, die in einer akut schwierigen Situation sind, gibt es da verschiedene Anlaufstellen. Es gibt den Weißen Ring, der Therapieplätze vermittelt und ich bin einer der Therapeuten, die bereit sind, relativ schnell einzuspringen, wenn Not am Mann ist.
Der Weiße Ring ist ja die größte Opferhilfeorganisation Deutschlands. Wichtig ist, dass wenn eine Straftat passiert, dass die Polizei darauf hinweist, dass es Möglichkeiten gibt, sich helfen zu lassen. Und das ist auch gesetzlich verankert.
Also es war eigentlich immer schön und wir haben zusammen gekocht gehabt, wir haben zusammen alles Mögliche gemacht, ne? Dann habe ich halt erfahren, dass er ins Gefängnis muss, wieder. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist passiert, was hast du gemacht? Also ja, das ist ja schon voll viele Jahre her, ne, hat er gesagt. Und jedes Mal, wenn wir Kontakt hatten, hat er sich vernünftig benommen.
Evelyns Jugend war nicht unbeschwert. Ihre Eltern hatten oft finanzielle Probleme. Der Vater versuchte mit dem An- und Verkauf geringer Mengen an Gold und Schmuck die Familie über Wasser zu halten. Das war schwierig. Er war oft frustriert und ist auch gewalttätig geworden.
Und ja, ich habe mich so sehr mit meinem Papa gestritten gehabt, ne? Und der hat halt dann auch zugeschlagen und so. Und ja, dann kam ich erstmal, hat die Polizei mich abgeholt und kam ich halt in diversen Heime und bin von Bielefeld bis an der Grenze von Polen in verschiedenen Heimen gewesen.
Warum Frauen in gewalttätigen Beziehungen bleiben, ist leider eine sehr simple Antwort, weil sie Gewalt gewohnt sind. Wenn Menschen beispielsweise in ihrer Ursprungsfamilie schon die Erfahrung gemacht haben, dass sie wenig wertgeschätzt werden, dass sie misshandelt werden, dass sie erniedrigt werden, dann ist das Gewohnheit und das, man könnte fast sagen, das ist ihre Heimat. Und so ein gewohntes Muster zu überwinden, fällt uns allein schon aus neurobiologischer Sicht unheimlich schwer.
Gleich nach ihrem 18. Geburtstag ist Evelyn mit ihrem Freund zusammengezogen.
Und als ich da hingezogen bin, hat er alle seine Freunde aufgegeben. Er hatte nur noch mich. Also er hatte komplett nur noch mich. Seine Familie hat sich nie bei ihm gemeldet. Und so gesehen war ich die einzige Person, die er hatte. Und ich war auch stolz auf ihn, dass er seine ganzen Freunde losgeworden ist. Also meines Erachtens waren es sehr gefährliche Leute.
Ein Großteil der Täter, die auch oft schon verschiedene oder mehrere Frauen misshandelt haben, sind sehr gekonnte Verführer, sind Narzissten, sind Männer, denen es relativ leicht fällt, eine Frau zu identifizieren, die leichter beeinflussbar ist.
Wir hatten eigentlich einen harmlosen Streit, an den ich mich leider nicht mehr so gut erinnern kann. Und ja, dann wollte ich gerade losgehen, dann hat er mich zu sich gezogen und mich umgedreht zu sich und ja, hat dann mit dem Messer erstmal zugestochen. Und anschließend habe ich dann halt laut geschrien und habe gesagt, was machst du da, hör auf damit. Und anschließend habe ich dann gesagt, Schatz, hör auf, und dann hat er aufgehört.
Evelyn hat lange blonde Haare. Sie schminkt sich gern. Aber wenn sie von dem Tag der Tat erzählt, füllen sich ihre Augen mit Tränen. Das Make-up verwischt.
Ja, ich hatte auch ziemlich große Angst, weil er hat sich das Messer auf dem Sofa neben ihn gelegt, an der Seite. Da hat er sich schon Gedanken darüber gemacht, wie lange er dafür ins Gefängnis müsste. Und ich habe halt die ganze Zeit nur davon geredet gehabt, dass er bitte einen Krankenwagen rufen soll. Und ich habe immer wieder gesagt, ruf bitte einen Krankenwagen, mach das doch bitte. Und ich kann jetzt noch nicht sterben, ich will noch nicht sterben, habe ich gesagt. Und
ein Täter hat immer die Wahl, ob er eine Tat begeht oder nicht. In dem Sinne, so hat er die Schuld. Ein Täter ist verantwortlich für seine Taten. Und das muss der Täter akzeptieren. Nur je gestörter oder je rücksichtsloser der Täter ist, umso weniger ist er bereit, das zu akzeptieren.
Ja, und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, also, ja, wie sieht es jetzt aus? Willst du mich jetzt umbringen oder was ist denn jetzt? Ne? Also wie stellst du dir die Situation jetzt einfach weiter vor? Und da hat er immer wieder gesagt, nee, du musst nicht sterben. Ist ja, wie soll es denn weitergehen? Ich verblute und so, ne? Und habe halt, also ich saß da ja 5 Stunden insgesamt noch.
Man hat täglich oder mehrfach täglich oder vor allem auch nachts Albträume im Sinne von Flashbacks. Man erlebt dieses Ereignis nahezu körperlich wieder. Ja, man hat das Gefühl, wieder in dieser Situation festzustecken.
Ich habe denen sogar gesagt, komm, gib mir einen Kuss. Und dann hat er mir ja wirklich noch einen Kuss gegeben. Also so dreist. Dann habe ich noch gesagt, wir schaffen das zusammen und so. Weil ich wusste halt, wie süchtig der halt nach mir ist. Ne? Ich wusste halt, dass er mich wirklich liebt, ne? Aber das hat er nicht aus Liebe getan, das hat er irgendwie, glaube ich, aus Verlustängste gemacht, ne? Also mich zu verlieren, weil er hatte selbst nicht eine Familie, die sich um ihn gekümmert hat oder sonstiges, ne? Ich so, oh nein, wenn er mich gleich wirklich richtig umbringt, dann versteckt er mich irgendwo, dann findet man mich in 1-2 Jahren oder so, solche Gedanken macht man sich dann auf einmal. Ja, und dann wurde mir halt immer schwarzer von den Augen. Dann bin ich irgendwie, irgendwas habe ich erzählt. Auf jeden Fall bin ich Richtung Schlafzimmer gegangen. Ja, und ab da kann ich mich dann nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall bin ich aus diesem Fenster irgendwie rausgekommen. Ob ich selbst gesprungen bin, weiß ich nicht. Ich wollte springen, weil ich mir gedacht habe, das ist der einzige Weg, wo er mir nicht hinterherlaufen kann. Und vielleicht findet mich da jemand und vielleicht rettet mich da jemand. Vielleicht ruft jemand einen Krankenwagen und ich komme. Das waren 18 Meter.
Evelyn ist auf dem Dach eines parkenden Autos gelandet. Nur deshalb hat sie überlebt. Sofort riefen Passanten den Notarzt, sodass nach wenigen Minuten ein Krankenwagen zur Stelle war.
Ja, dann bin ich halt da unten gelandet. Und ja, da gingen auch irgendwie, so wie meine Rechtsanwältin mir erzählt hat, 7 Notrufeingänge auf einmal ein. Ne? Und ich wurde dann halt auch sofort gefunden. Er persönlich hat keinen Krankenwagen gerufen. Und ja, dann kam ich halt ins Krankenhaus.
Die Polizei konnte Evelins Freund festnehmen. Er leistete keinen Widerstand.
Ich bin Tamara Lüning, seit über 27 Jahren bei der Polizei tätig, derzeit im Kriminalkommissariat Prävention und Opferschutz. Es ist Aufgabe eines jeden Polizeibeamten, Opferschutz zu betreiben, denn die Polizei hat sehr viel mit Opfern zu tun. Wenn die Kollegen des Wach- und Wechseldienstes vor Ort zu einem Ereignis einer Straftat gerufen werden, dann beginnt bereits der Opferschutz.
Gerade Opfer einer Beziehungstat haben oft mit widersprüchlichen Gefühlen zu kämpfen.
Klar, habe ich doch Gefühle für den, ne? Es ist leider so, weil ich würde niemals zu ihm zurückkommen oder so. Niemals. Aber ich habe den jahrelang geliebt. Ich war einfach glücklich mit ihm.
Kommissarin Tamara Lüning betont, dass heute alle Polizisten für den Umgang mit Verbrechensopfern sensibilisiert werden. Auf keinen Fall sollen sie den Eindruck vermitteln, dass Opfer trage Mitschuld an der Tat.
Ich bin 1988 bei der Polizei angefangen und war aktiv im Streifendienst so 91, 92. Da wurde in Fällen von häuslicher Gewalt ganz anders agiert. Es wurde, sage ich mal, nicht so ernst genommen oder oft verkannt. Es ist ein Machtdelikt, was sich über Jahre hinzieht, häufig erkennt man eine Steigerung im Rahmen der Gewaltausübung. Und da war es eigentlich so, dass in der Regel, wenn der Mann betrunken war, er zur Ausnüchterung ins Gewahrsam genommen wurde, der Streit geschlichtet wurde und dann die Frau jetzt aus meiner heutigen Sicht alleine war.
Ich weiß nicht, ob er aus Angst reagiert hat, noch mich zu verlieren, so gesehen. Also weswegen er gehandelt hat, weiß keiner, weil er nicht redet. Also der redet ja komplett nicht.
Aufgrund von Forschung hat man erkannt, dass die Frauen im Rahmen der häuslichen Gewalt sehr gefährdet sind, weil das häufig in Tötungsdelikten endet. Also auf der Straße sind wir Frauen eigentlich sicher, im dunklen Park sind wir sicher, in unseren eigenen vier Wänden oftmals nicht.
Häusliche Gewalt kann zu schweren Traumata führen. Wenn ein Mensch im vermeintlich sicheren Zuhause verletzt wurde, ist oft sein Selbstbild erschüttert. Angst und Fassungslosigkeit sind die Folgen. In manchen Fällen bedarf es psychiatrischer Hilfe, um einen Ausweg zu finden, erklärt Dr. Jan Brinkmann.
Ein Beispiel, wo man dann auch spezielles Handwerkszeug braucht, ist das Krankheitsbild der posttraumatischen Belastungsstörung. Das heißt, dass sich im Hochstress, wenn man sich als Mensch in seiner Gesundheit erheblich beeinträchtigt oder bedroht fühlt, wenn man Todesangst hat.
Und als ich das erste Mal nach Hause kam und irgendein Messer gesehen habe allgemein, ne, da war bei mir in meinem Kopf also vorbei. Ne, also ich konnte das nicht wirklich also sehen. Und dann war ich auch letztes Mal bei einer Freundin und hatte sie da auch so einen Messerblock stehen, den habe ich genommen und in den Backofen gepackt. Ne.
Die Aufgabe des Therapeuten ist es dann, dem Gehirn dabei zu helfen, dieses Erlebnis zu verarbeiten. Das heißt, dass man nochmal versucht, verschiedene Bestandteile dieses Ereignisses, das von dem Gehirn so nicht verarbeitet werden konnte, strukturiert aufzugreifen und dann gehen die Symptome auch weg.
Monate nach der Straftat kommt es zu einer weiteren Stresssituation, der sich viele Verbrechensopfer aussetzen müssen. Das Gerichtsverfahren.
Mir ist es halt total wichtig, dass er im Gerichtssaal halt die Wahrheit sagt, ne? Was ich nicht glaube. Aber das steht jetzt noch bevor. Ich muss noch so gesehen mit ihnen zusammen in einem Gerichtssaal sitzen, ne? Was mir persönlich halt auch Angst macht, ne? Und
ich glaube, vielen Opfern geht es überhaupt nicht um Rache. Denen geht es um Wertschätzung, dass das Ganze öffentlich wird. Das ist, glaube ich, das Elementare daran, dass es zur Verhandlung gekommen ist. Und die Höhe der Strafe, die spielt für die wenigsten Opfer überhaupt eine Rolle. Dass der Täter Reue zeigt, ich glaube, das wäre das Wichtigste, dass er sich entschuldigt, dass die Opfer nochmal das letzte Wort haben und den Täter nochmal fragen können, warum er das getan hat. Das ist für viele eigentlich das Wichtigste.
Und der Richter, wenn es im Gericht irgendwie da um sein Urteil geht, ist es egal, wie viele Jahre der bekommt. Das, was er mir angetan hat, wird mein ganzes Leben lang mich verfolgen, ne?
Gerade natürlich in Sexual- und Gewaltverfahren sind Zeugen, die Verletzte einer Straftat gewesen sein sollen, oft traurig oder wütend oder verzweifelt.
Dr. Georg Zimmermann war 15 Jahre lang Vorsitzender Richter an einer großen Strafkammer, die für Delikte der Schwerkriminalität zuständig ist.
Aber der Umgang damit ist keine Geheimsache, die jetzt nur einem Richter anvertraut wäre. Man geht damit natürlich genauso um wie mit jedem anderen Menschen, der einem traurig, wütend oder verzweifelt begegnet und versucht, in einer angemessenen Form darauf einzugehen und deutlich zu machen, dass es trotzdem oder gerade wegen der Emotionalität hier darum geht, Tatsachen, einen Sachverhalt herauszufinden und geschildert zu bekommen und zu hören, wie sich eine Sache, eine Tat, ein Fall abgespielt hat, bei dem ja keiner von den Richtern am Tisch dabei gewesen ist.
Ich wünsche den ja noch nicht mal, dass er da 20 Jahre drin sitzt. Das wünsche ich den noch nicht mal, nein. Mir ist es halt viel wichtiger, dass er das durchmacht, was ich durchmachen muss. Ich kämpfe jeden Tag damit, dass ich mir was zu essen kochen muss im Rollstuhl, dass ich nachts schlafen kann, weil ich momentan totale Albträume habe und alles. Ich kämpfe dagegen, dass ich noch ins Krankenhaus muss. Ich habe Schmerzen.
Anspruch muss natürlich sein, zu versuchen, immer nüchtern zu sein und ein Stück zurückzutreten und zu versuchen, einen neutralen Blick zu bekommen. Aber dass in der Robe immer ein Mensch steckt, das ist natürlich so, klar.
Ich würde lieber ein paar Jahre im Gefängnis sitzen, als jetzt diese Schmerzen und dieses Leid, was ich meiner Mutter antue, was ich meiner ganzen Familie antue, zu haben. Also da würde ich lieber ins Gefängnis gehen. Ich sehe da nicht wirklich so die Gerechtigkeit.
In dem Fall, wo die Frau im Rollstuhl sitzt, es ist total schwer, aber man muss ja mental, innerlich auch einen Weg finden, weiterzuleben. Das ist schwierig und Gerechtigkeit. Was ist für die einzelne Frau und für das Opfer dann gerecht?
Also wenn das auf die Frage abzielt, ob es in unserem Verfahren auch um Genugtuung für den Verletzten geht, dann glaube ich, ja, das ist ein Ziel des Verfahrens, aber sicherlich nicht das einzige. Und man mag weitlich darüber streiten, ob es ein zentrales Ziel ist oder ob nicht zentraleres Ziel der Eindruck des Verfahrens auf die Allgemeinheit, auf die Breite von einem funktionierenden Strafsystem viel wichtiger ist als der auf den Einzelnen.
Richter Zimmermann ist froh, dass er heute in einem Justizapparat arbeitet, in dem die meisten Beteiligten sich darum bemühen, sensibel mit Menschen umzugehen, die durch Gewalttaten verletzt wurden.
Man muss aber auch natürlich zugeben, dass die Älteren von uns die Situation noch kennen, wo Zeugen, bei denen davon auszugehen ist, dass sie Opfer einer schwer traumatisierenden Straftat geworden sind, mit einem gewissen Maß an Gedankenlosigkeit auf dunklen Fluren stundenlang vor dem Saal sitzen gelassen worden sind, aufgerufen und in einer sehr nüchternen und kühlen Form wieder entlassen worden sind und das Gefühl hatten, hier geht's in gar keiner Weise um mich.
Vor 40 Jahren, da war es tatsächlich so, dass Opfer nur Zeugen waren. Das hat sich natürlich geändert. Inzwischen hat das Opfer Rechte. Es kann einen Anwalt nehmen, es kann als Nebenkläger auftreten und es kann auch die gesamte Verhandlung über dabei sein, kann Beweisanträge stellen.
Und auch, ich kämpfe halt auch mit den ganzen Narben und so. Es sind so viele Narben am ganzen Körper und auch so dieses Gefühl, dass du wieder gehen kannst, das kommt einfach nicht. Jeder versucht, dir Hoffnung zu machen und zu sagen, ja, du wirst wieder gehen können, aber ob es wirklich so sein wird, das kann mir keiner versprechen, ne?
Evelyn lebt heute ein anderes Leben. Eingeschränkt durch ihre körperliche Behinderung und geprägt von Misstrauen. Das Verbrechen hat ihre Jugend jäh beendet. Die fröhliche Offenheit, die früher so charakteristisch für sie war, hat sie verloren.
Ich darf jetzt einen Fuß momentan belasten, aber das bringt mir auch nicht viel, weil oben war ja noch mein Becken gebrochen, also kann ich noch nicht mal wirklich auf Krücken gehen. Mein einer Fuß ist zertrümmert, den darf ich nicht belasten. Ich muss jetzt wieder ins Krankenhaus, weil er meinen Darm getroffen hat und ich einen künstlichen Darmausgang bekommen habe. Ich habe diverse Ängste vor Spritzen und keine Ahnung was, dadurch, dass ich diese Stiche bekommen habe. Alles, was irgendwie pieksen könnte oder wehtun könnte, da fängt es bei mir an, ne? Total. Schreie ich schon rum, wenn ich irgendwas sehe, was spitze ist oder sonstiges, ne?
Ich denke, als Staat und als Gesellschaft sind wir es den Opfern schuldig, dass sie schnell entschädigt werden und dass man großzügig ist bei Therapien.
Wenn jemand von sich das Bild hat, ich bin ein Opfer, dann erlebt er auch, dass er an einem gewissen Punkt seine Grenzen nicht schützen konnte oder dass er vielleicht sogar schlimmstenfalls aufgegeben hat. Je mehr das in der Gesamtpersönlichkeit verankert ist, umso schwieriger ist die Behandlung und umso schwieriger ist der Ausweg aus diesem Verhaltensmuster.
Also ich denke nicht, dass ich jetzt ein Verbrechensopfer bin oder so. Oder ich nehme das Wort Opfer auch nicht richtig in meinen Mund oder so. Oder sage, ich bin ein Opfer eines Gewaltverbrechens. Nein.
Das ist so ein bisschen so ein geflügeltes Wort unter den Jugendlichen, ey du Opfer. Ne? Das bedeutet, dass die Mädchen und Frauen im Grunde selber schuld sind, dass ihnen was passiert ist oder dass sie gemobbt werden, dass sie Übergriffe erleben. Also dieses Wort Opfer suggeriert, oh ja, ich bin selber schuld.
Wenn eine Frau oder auch ein Mann eine Gewalt hat, erlebt hat, ist das, was am meisten verletzt ist, in der Regel das Vertrauen.
Weil ich dann viel zu viel Angst hätte, wenn ich zum Beispiel irgendwann einen neuen Freund haben sollte, irgendwann, dass der dann sagt, ja, irgendwie dann irgendwann auf mich sauer ist oder so und so gesehen dann sagt, ja, jetzt bringe ich das zu Ende. Was die andere, so denkt man dann halt. Ne? Man denkt halt, selbst wenn ein Mann so lieb zu mir ist, der war ja auch total in mich vernarrt und hat mich total geliebt. Wenn so eine Person halt nochmal, also so gesehen, in mein Leben tretet und der genauso lieb ist, muss ich ja trotzdem Angst haben, so gesehen. Ne? Ständige Angst, die begleitet jetzt, so gesehen, ne?
Deswegen sagte ich ja bereits, dass es ganz wichtig ist, wie sich die ersten Kontaktpersonen eines Opfers nach der Tat ihm gegenüber verhalten. Dies trägt erheblich dazu bei, dass es dem Opfer danach besser geht. Und es wird auch ermutigt sein, sich im Zweifelsfalle an einen Therapeuten zu wenden, auch diesem zu vertrauen.
Also ich sehe wirklich mit jedem Opfer, dass ich als kleine Ilse Hase immer ganz viel erreichen kann. Und das ist wirklich ein schönes Gefühl. Erstmal, weil die Menschen mir vertrauen.
Also das ist ja das Wahnsinnige, auf einmal hilft dir jemand. Du musst erstmal auch mit der Situation klarkommen. Ne? Du musst auch denken, ja, wie jetzt so? Irgendwie kommt jemand auf dich zu und hilft dir mit der Anwältin, dass man irgendwie vorankommt, versucht dir irgendwie mit Papieren zu helfen, die du noch nie gesehen hast und auf einmal kommt so viel und du weißt auch nicht weiter. Finanziell haben dir auch geholfen, so gesehen.
Ich nehme meine Lotsenfunktion wahr und sage ihnen Beratungsstellen, an die sie sich wenden können. Ich kann anbieten, mit ihnen spazieren zu gehen oder dass wir in Kontakt bleiben, dass sie nicht alleine sind.
Das finde ich in Deutschland echt, also da muss man echt den Daumen hoch machen, was die Menschen gar nicht sehen. Ne? Ich kannte es davor auch nicht, bin ich auch ehrlich. Ich kannte auch davor nicht, dass es solche Möglichkeiten gibt.
Wenn Menschen in irgendeine Beziehung kommen, die ihnen etwas anderes anbietet, eine vertraute, beschützte Beziehung, das muss jetzt erstmal gar nicht ein Therapeut sein, sondern eine Freundin, Kollegen oder ein anderer Teil der Familie, manchmal sind es die Großeltern, die irgendwas mitbekommen oder Lehrer, dann machen sie eine völlig neue Erfahrung, die nicht zu dem passt, was sie bisher erlebt haben. Und so kann man seinen Eingang in das gesundheitliche Versorgungssystem finden, was einem wirklich gut helfen kann, aus dieser Situation rauszukommen, wenn sich die Menschen das trauen, wenn sie sich nicht zu sehr mit dieser Opferidentität identifizieren, dann haben sie auch eine gute Möglichkeit, da nach und nach herauszukommen.
Dass dir so geholfen wird, also ich dachte nach dem Krankenhaus, ich muss hier so gesehen vergammeln, ne, und also es kommt keiner. Nein, aber es fängt dann an, Physiotherapie, dann kommt eine Wundpflege, dann kommt jeden Abend eine Frau, die spritzt mich. Dann kommt meine Nachbarin, die ist einfach super, die hat sogar schon einen Schlüssel erhalten. Die kommt jedes Mal vorbei und guckt, ob es mir gut geht. Und ich bin froh, dass es solche Hilfen überhaupt gibt.
Die Narben bleiben. Hilfe für Gewaltopfer. Eine Sendung von Andreas Burke. Eine SWR-Produktion aus dem Jahr 2016.